ARD.
Am vergangenen Freitag wurde ein jahrzehntelanger Streit im Bundesrat offiziell beendet. Auch mal schön. Oder vielleicht nicht? Es geht um die Frage, ob wir in Deutschland CO2 tief unter der Erde lagern sollten, um zu verhindern, dass es in die Atmosphäre gelangt und unser Klima erwärmt. Viele Menschen haben bei dieser Idee erstmal kein gutes Gefühl, sagt Klaus Wallmann.
Viele denken, das ist so, als ob man da irgendwie den Müll unter den Teppich versteckt und schiebt das da irgendwo weg und dann sieht man es nicht mehr und dann kommt das doch alles wieder raus.
Klaus Wallmann ist Meeresforscher und würde sich selbst auch als Meeresschützer bezeichnen. Und trotzdem, in Anführungsstrichen, ist er dafür, CO2 unter dem Grund der Nordsee zu verpressen, weil er sagt, der Klimawandel ist viel gefährlicher für die Meere als das Risiko, dass da unten eventuell irgendwann CO2 austritt. Hat er recht? Brauchen wir das Abscheiden und Lagern von CO2 wirklich unbedingt? Und sind die Risiken akzeptabel? Wie soll dieses Carbon Capture and Storage, so der Fachbegriff, kurz CCS, überhaupt funktionieren? All das wollen wir hier heute klären. Damit herzlich willkommen zum ARD Klima Update, jeden zweiten Mittwoch neu in der ARD Audiothek und natürlich, wo ihr sonst noch Podcasts hört. Ich bin Susanne Tappe und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört.
Das ARD Klima Update.
Ich finde es erstmal sensationell, dass Sie in Legerdorf sowas vorhaben, dass Sie hier eine CO2-freie Zementfabrik bauen wollen. Und ich bin neugierig, wie weit Sie tatsächlich damit kommen. Und ich hoffe ja, dass wir da ein bisschen Information bekommen heute Abend.
Eine Bürgerversammlung in Legerdorf in der Nähe von Itzehoe in Schleswig-Holstein. Der Alsenhof in der Dorfstraße 15 ist gut besucht an diesem Abend. Rund 100 Menschen sind gekommen, darunter auch mein NDR-Kollege Sam Luke Ferrier. Und hier spielt sich die bundesweite Debatte über CCS wie in einem Brennglas, quasi auf einer kleinen Bühne ab. Eingeladen hat die örtliche Zementfabrik. Die ist wirklich groß, in der norddeutschen Tiefebene schon von Weitem zu sehen. Und der Betreiber dieser Zementfabrik, der Konzern Holcim, ist einer der größten Baustoffproduzenten und dadurch auch einer der größten CO2-Emittenten der Welt. Allein das Werk in Legerdorf emittiert jedes Jahr rund 1,2 Millionen Tonnen CO2. Aber das soll sich ändern. Holcim will klimaneutral werden. Dazu stellt der Konzern seine Produktion zum Beispiel auf grünen Strom um und ändert sein Rezept für die Zementherstellung. Alle Emissionen lassen sich durch solche Maßnahmen aber nicht vermeiden. Deshalb sei CCS ihre einzige Chance, bis 2045 tatsächlich netto null CO2 in die Atmosphäre zu emittieren und damit die deutschen Klimaziele zu erreichen. Und das gelte nicht nur für Sie als Zementhersteller, sondern auch für andere Branchen, sagt Holcim-Manager Florian Kleinwächter.
Also wir haben in Deutschland so zwischen 7-10% Emissionen, die aus dem Bereich Zement, Kalk und Glas kommen, also der unvermeidbaren Emissionen. Und das CCS-Verfahren ist für uns sehr wichtig, weil wir dadurch das unvermeidbare CO2 abscheiden können und sozusagen in die Speicherung und aber auch in die Nutzung bringen können.
Das Zementwerk in Legerdorf, Holcims größtes Werk in Deutschland, soll eines der ersten sein, in dem CO2 aufgefangen und anschließend im Grund der Nordsee verpresst wird. Bislang fehlte dafür in Deutschland die Rechtsgrundlage. CCS war nur zu Forschungszwecken erlaubt. Seit der Bundesratsentscheidung ist der Weg nun frei. Aber viele Menschen sind nach wie vor skeptisch. Sie haben zum Beispiel Angst vor Erdbeben oder Lecks beim Verpressen. Das zeigt sich auch an diesem Abend. Diese Besucherin hier zum Beispiel kritisiert,
dass die Verpressung von CO2 eine sehr neue Technologie ist, die mit sehr viel Sicherheitsrisiken verbunden ist. Dazu gibt es viele unbekannte Langzeitfolgen, über die man eigentlich noch keinerlei Aussagen machen kann.
CCS, eine große Chance, den Klimawandel aufzuhalten oder eine gefährliche Risikotechnologie? Wer hat recht? Um das zu klären, habe ich heute Unterstützung von einer Kollegin, wie ich sie mir passender nicht hätte backen können. Denn Jasmin Appelhans arbeitet bei uns in der Wissensredaktion, ist promovierte Meeresbiologin und hat sich schon intensiv mit CCS beschäftigt. Hallo Jasmin.
Hallo Susanne.
Und auch den Meeresforscher vom Anfang, Klaus Wallmann vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, hören wir nachher nochmal wieder, denn er hat Studien zu möglichen Leckagen im Meer gemacht. Aber zuerst Jasmin, lass uns vorne anfangen. Brauchen wir CCS tatsächlich? Was sagt denn die Wissenschaft dazu?
Ja, also wir brauchen das so gesehen schon. Es gibt da aber ein großes Aber. Wir haben ja schon gehört, dass es bestimmte Treibhausgase gibt, die sich nicht vermeiden lassen. Sogenannte Restemissionen heißen die. Und das zum Beispiel eben bei der Zementherstellung. Das ist beim Zement ja so, dass Kalkstein gebrannt wird und es gibt da bei der Produktion eine unvermeidbare chemische Reaktion, die Kalkstein in Kalk und CO2 zerlegt. Und das ist dann auch egal, woher die eingesetzte Energie dabei stammt, weil eben dieser chemische Prozess selbst dieses CO2 freisetzt. Und deshalb gibt es zum Beispiel auch in der Kalkindustrie diese kaum vermeidbaren Emissionen. Und aber zum Beispiel auch bei der Müllverbrennung. Auch da lässt sich das ja schwer vermeiden, dass da CO2 produziert wird. Wir haben ja schon gehört, die Restemissionen, das sind so ungefähr 5-10% der bisherigen Gesamtemissionen. Und in Deutschland sind das im Moment ungefähr 50 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Also insgesamt hat Deutschland 2024 ja ungefähr 580 Millionen Tonnen CO2 emittiert. Und 50 Millionen davon sind eben diese unvermeidbaren Emissionen. Um jetzt klimaneutral werden zu können, müssen diese bisher nicht vermeidbaren Treibhausgase ja irgendwo hin. Und da kommt dann das CCS ins Spiel. Und das sagt zum Beispiel auch der Weltklimarat IPCC. Also der Großteil von den Pfaden im letzten Bericht, die dazu führen könnten, den Temperaturanstieg noch unter 2 Grad oder wie die Hoffnung damals noch war, sogar unter 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, die beinhalten verschiedene Formen von CCS.
Okay, also 50 Millionen Tonnen Restemissionen allein in Deutschland, das klingt tatsächlich noch ganz schön viel. Und wenn auch der Weltklimarat in seinen Berechnungen CCS einplant, dann klingt das ja auch wirklich so, als ob es nötig wäre. Bevor wir zu deinem großen Aber kommen, das habe ich nämlich schon gehört am Anfang, lass uns trotzdem nochmal uns durch die Technik durcharbeiten. Also wie funktioniert denn der ganze Prozess überhaupt? Wie kann man sich den Weg des CO2 von der Fabrik in die Erde beziehungsweise in den Meeresgrund konkret vorstellen?
Also da ist es wichtig, zwischen verschiedenen Formen von CCS zu unterscheiden. Es gibt zum Beispiel einen Unterschied zwischen CO2, das dann direkt aus der Luft aufgefangen und dann eingelagert wird, und CO2, das an Fabriken und so weiter abgeschieden und dann eingelagert wird. Das wird manchmal so ein bisschen durcheinander geworfen, macht aber für die CO2-Bilanz zum Schluss dann einen enormen Unterschied. Denn beim Abscheiden an sogenannten Punktquellen, also bei Fabriken oder bei Müllverbrennungen, da würde man ja dafür sorgen, dass nicht noch zusätzliche Treibhausgase in die Atmosphäre gepustet werden. Und wenn das CO2 aber aus der Luft eingefangen wird, dann könnte das dagegen dazu führen, dass man bei der Bilanz sogar in einen negativen Bereich kommt. Also dass nachträglich CO2 entfernt wird, was jetzt schon die ganze Zeit emittiert wird. Und das Fangen aus der Luft, muss man aber sagen, ist bisher deutlich aufwendiger als die CO2-Abscheidung an Fabriken und Co. und befindet sich noch im Versuchsstadium. Also da ist in naher Zukunft jetzt nicht mit den großen Mengen zu rechnen.
Okay, vielleicht noch mal langsam. Also du meinst, wenn CO2 da, wo es freigesetzt wird, abgeschieden wird, zum Beispiel in der Fabrik, dann lässt sich die Erderhitzung bremsen. Bei der Entnahme aus der Luft ließe sich die Erderwärmung sogar ein Stück weit umkehren.
Ja, das ist die grundsätzliche Unterscheidung. Auch da gibt es aber noch eine Spezialität. Es gibt nämlich mit dem punktgenauen Abscheiden direkt an der Quelle auch die Möglichkeit, in den negativen Bereich zu kommen. Und zwar dann, wenn das CO2 von Kraftwerken aufgefangen wird, die nicht mit fossilen Energieträgern wie Kohle oder Erdgas betrieben werden, sondern mit Biomasse, wie zum Beispiel Holz. Das nennt sich dann Bioenergie mit Abscheidung und Speicherung oder kurz BECCS, hat man vielleicht schon gehört, diese Abkürzung. Da ist es so, dass diese nachwachsenden Energieträger, die da genutzt werden, vorher ja schon CO2 aus der Luft aufgenommen und dauerhaft gespeichert haben. Und wenn die jetzt verbrannt werden und das CO2 dann abgeschieden und gespeichert wird, dann wäre dadurch netto auch wieder ein Minus auf dem CO2-Konto. Und auch dadurch ließe sich die Erderhitzung dann nicht nur bremsen, sondern langfristig sogar umkehren. Man muss sich jetzt nicht unbedingt merken, wie diese Verfahren funktionieren oder heißen. Wichtig wichtig ist, dass dieses direkte Fangen aus der Luft laut Bericht vom Weltklimarat irgendwann notwendig wird, um die Erderwärmung zu begrenzen und das einzugrenzen, was wir bisher schon verursacht haben. Und auch dafür macht dieses neue Gesetz jetzt potenziell den Weg frei.
Ja, gut. Dadurch wird mir natürlich tatsächlich noch mal klarer, warum Wissenschaftler wie auch Klaus Weilmann mit dem Argument des Klimaschutzes so auf dieses Gesetz gedrängt haben, weil die endgültige Dimension des Ganzen also noch mal deutlich größer sein könnte. Das ist interessant. Lass uns trotzdem noch mal ganz kurz zurück zum Zementwerk kommen oder auch zu jeder anderen Fabrik, wo man abscheidet. Wie genau passiert das denn? Also wie funktioniert das, dass ich da CO2 abscheide und das nicht in die Atmosphäre gelangt?
Also es gibt da verschiedene Methoden. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, das CO2 bei der Produktion dann an Flüssigkeiten oder Feststoffe zu binden oder über Membranen abzuscheiden. Das ist ein bisschen komplex. Wichtig ist bei allen Formen von der Abscheidung zu wissen, das kostet auch Energie. Also würde man das für fossile Kraftwerke wie Gaskraftwerke nutzen, dann wären das nochmal 10-40% der erzeugten Energie obendrauf, die für das CCS nochmal draufgehen würden. Und auch eine größere Menge Wasser würde gebraucht, weil die Anlagen auch gekühlt werden müssen. Und das könnte gerade in trockenen Gebieten zu größeren Problemen führen.
Ich glaube, da kommen wir jetzt schon an einen der allerwichtigsten Punkte, Jasmin. Das heißt, CCS ist wegen des stark erhöhten Energieverbrauchs nur dann sinnvoll, wenn dadurch keine zusätzlichen CO2-Emissionen entstehen. Sprich, wenn die Quelle für die Energie, die ich zusätzlich brauche, grün ist. Also zum Beispiel Strom aus Windkraft. Ich glaube, ich verstehe langsam, wo dein Aber hinführt. Aber lass uns nochmal weitermachen auf dem Weg des CO2. Wie geht es denn dann nach dem Abscheiden weiter? Also wie wird es jetzt von der Fabrik dann wegtransportiert?
Es wird normalerweise verflüssigt und auch das ist energieaufwendig und dann transportiert. Also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die Option, das CO2 in Tankwagen, Lastwagen oder auf Schiffen zu transportieren oder mit speziellen Pipelines. Und da können jetzt durch das neue Gesetz auch diese Pipelines gebaut werden.
Jetzt sage ich, das dauert aber doch, die zu bauen, das kostet, dabei wird Natur zerstört, also im Sinne von, da wird Boden aufgerissen und bestimmt erzeugt das auch wieder CO2. Deswegen nochmal die Nachfrage, kann man das nicht besser mit Tanklastwagen abtransportieren oder auf der Schiene?
Ja, das ist schon rein mengenmäßig nicht wirtschaftlich. Also wir haben ja gesagt, dass es in Deutschland um ungefähr 50 Millionen Tonnen CO2 im Jahr geht. Und alleine so ein Zementwerk verursacht ja je nach Größe schon um die 1 Million Tonnen CO2 im Jahr. CO2-Tanklaster können aber nur ungefähr 20 bis 25 Tonnen flüssiges CO2 transportieren. Man bräuchte also unheimlich viele LKWs, um das abzutransportieren. Und es ist deswegen wesentlich billiger, die Pipelines zu benutzen. Und der Transport mit LKWs ist auch wesentlich energieaufwendiger als mit den Pipelines, wenn man das mal durchrechnet. Und dazu sind die Pipelines wohl auch sicherer als LKWs. Also insgesamt ist CCS ohne Pipelines wohl nicht in industriellem Maßstab möglich. Und trotzdem wird von Forschenden kritisiert, dass das neue Gesetz nur die Pipeline-Lösung regelt und nicht zum Beispiel den Transport über Schienen und Schiffe erlaubt, weil das zum Beispiel für den Einstieg in die Technologie oder für den Transport in abgelegene Gegenden wohl nötig wäre.
Wenn das CO2 dann per Pipeline an der Nordsee angekommen ist, wie viel ließe sich denn da und weltweit vielleicht auch überhaupt verpressen? Gibt es da Schätzungen?
Ja, das ist Stand heute weniger als teilweise gedacht. Also es hieß zum Beispiel im letzten Bericht vom Weltklimarat, dass theoretisch bis zu 10.000 Gigatonnen CO2 in geologischen Strukturen im Meer und an Land eingelagert werden können. Allerdings hat auch der Bericht schon gesagt, dass nicht alle potenziellen Lagerstätten auch praktisch dann wirklich nutzbar sind. Also es kann zum Beispiel sein, dass der Druck in einer grundsätzlich geeigneten Formation zu hoch ist und dass Kohlenstoffdioxid dann nicht eingepresst werden kann oder dass potenzielle Lagerorte zu weit entfernt von der Produktionsstätte sind und dann nicht oder nur mit sehr hohen Zusatzkosten erreichbar sind. Oder dass das Risiko für die Einlagerung in bestimmten Bereichen eben doch zu groß ist. Und es gab da gerade jetzt eine aktuelle Studie und die Autoren schätzen das praktische Potenzial zum weltweiten Einlagern nur noch auf knapp 1500 Gigatonnen, also etwas mehr als ein Sechstel in den Strukturen, die das theoretische Potenzial haben.
Na gut, aber 1500 Gigatonnen, das klingt ja nicht gerade wenig.
Ja, das ist zwar weniger als vorher gedacht, aber trotzdem hat das noch das Potenzial, die Temperatur um 0,4 bis 0,7 Grad zu reduzieren. Und wow, das ist schon enorm viel, wenn wir über die Erderwärmung reden. Also da sprechen wir ja insgesamt von unter 2 Grad, die jetzt begrenzt werden sollen. Es ist aber natürlich mit einem enormen Aufwand verbunden, alleine um diese geeigneten Strukturen dann wirklich auch zu identifizieren.
Was sind es denn für geeignete Strukturen und wie viel davon haben wir tatsächlich bei uns in der deutschen Nordsee?
Also das sind zum Beispiel sogenannte Salzaquiferen. Also das sind poröse Gesteinsschichten wie in Sandstein, in denen dann Salzwasser vorkommt. Und das CO2 löst sich da dann allmählich im salzigen Wasser und in den Gesteinsporen und dann bilden sich Minerale und das CO2 ist dann irgendwann festgebunden und kann dann gar nicht mehr so ohne weiteres entweichen. Das dauert aber mitunter einige Jahrtausende. Es ist also wichtig, dass über diesen porösen Schichten eine Barriereschicht ist, damit das CO2, bis es dann soweit ist, nicht ausgrast. Die Lagerung ist grundsätzlich auch in ehemaligen Lagerstätten von Erdöl und Erdgas möglich. Und da könnte man schon bestehende Strukturen aus der Öl- und Gasförderung nutzen, um das CO2 einzulagern. Das ist das, was Norwegen schon jetzt vor seinen Küsten macht. Du hast jetzt nach der Menge gefragt. In der gesamten Nordsee könnten wohl etwa 150 Milliarden Tonnen CO2 eingelagert werden. Für die deutsche Nordsee sind die Schätzungen so zwischen 3,6 bis 10,4 Milliarden Tonnen CO2. Also so viel, dass die Restemissionen bis zum Ende des Jahrhunderts auch tatsächlich eingelagert werden können. Es ist schon relativ viel Potenzial, was da ist. Insgesamt ist es übrigens weltweit so, dass auch 70% des Speicherpotenzials an Land und nur 30% im Meeresboden sind.
Ui, ja, Speichern an Land ist ja zumindest in Deutschland ein sehr schwieriges Thema. Hier gab es ja vor Jahren große Proteste gegen das Verpressen an Land. Deswegen konzentriert man sich jetzt, glaube ich, auch auf die Nordsee. Und hier war CCS genau wegen solcher Proteste ja auch lange verboten. Aber, wie du gesagt hast, in einigen Ländern wird CO2 schon abgeschieden und verpresst. Eben allen voran in Norwegen, aber auch Großbritannien, Dänemark sind da dabei. Wo stehen wir denn da? Also wie groß sind diese Projekte schon?
Das wird bisher nur in einem sehr kleinen Maßstab überhaupt gemacht und die Technik wird tatsächlich auch noch erforscht. Also es klingt ja manchmal so, als ob es jetzt, nachdem es das Gesetz da gibt, dass da morgen losgelegt werden kann. Das ist aber nicht so. Da ist noch ziemlich viel unklar und es ist zum Beispiel noch gar nicht ganz sicher, wie viel Emissionen durch die Abscheidung dann tatsächlich auch vermieden werden können und wie viel vielleicht auch bei den verschiedenen Techniken das zu machen entwischt und trotzdem dann in der Atmosphäre entweicht. Also insgesamt wird es wohl bei allen Techniken nicht möglich sein, die CO2-Emissionen komplett auf Null zu reduzieren.
Kommen wir mal zu den Kosten des ganzen Unterfangs. Ich habe gelesen, eine Tonne CO2 abzuscheiden und zu verpressen könnte ungefähr 150 Euro kosten. Es in die Atmosphäre zu pusten und sich dann im Emissionshandel ein Verschmutzungszertifikat dafür zu kaufen, das kostet zurzeit aber nur etwa 60 Euro. Das heißt doch, CCS wird sich erst lohnen, wenn die Preise im europäischen CO2-Emissionshandel auch steigen, oder?
Ja, genau. Also das deutsche Forschungskonsortium CDA Mare spricht von insgesamt 150 bis 250 Euro pro Tonne CO2 bei der Verpressung in der Nordsee. Das kommt auch für die Abscheidung, Verflüssigung, den Transport, die Speicherung und eben die Überwachung. Das ist auch wichtig. Und wie du sagst, die Zertifikate sind im Moment noch viel günstiger zu haben. Und Forschende kritisieren deshalb dieses mögliche Aufweichen vom Zertifikatehandel in der EU, das ja gerade diskutiert wird. Mhm. Das würde dazu führen, dass die Firmen, die zeitnah CCS umsetzen wollen, da drauf zahlen müssten. Da ist dann natürlich die Frage, warum sollten sie das tun? Und es wäre auch deshalb wichtig, dass der Zertifikatehandel nicht aufgeweicht wird oder dass dann CCS für die Restemissionen, wie gesagt, zumindest ausreichend staatlich gefördert würde.
Wird es zum Teil ja auch schon. Also Holcim muss für die Umstellung auf CCS in Lägerdorf zum Beispiel rund 500 Millionen Euro investieren, bekommt dafür aber gut 100 Millionen Euro Förderung von der EU. Nur die Frage der Förderung, die ist ja aus politischer Sicht tatsächlich ziemlich heikel, also ein echter Balanceakt, könnte man sagen. Denn die Politik will ja nicht, dass die Unternehmen sich auf CCS als Option ausruhen, sondern sie sollen erstmal alles tun, um CO2-Emissionen möglichst von vornherein zu vermeiden und erst dann für die Restemissionen das in Erwägung ziehen. Deswegen haben auch viele Umweltschützer Angst, dass wegen CCS die Klimaschutzambitionen sinken könnten.
Ja, das hört man immer wieder auch von Forschenden, also dass da die Sorge da ist, dass diese vermeintliche Lösung davon ablenkt, dass ganz dringend Emissionen reduziert werden müssen. Die Forschenden sind zum Teil aber auch wegen was anderem noch alarmiert, denn das Gesetz schließt zwar aus, dass CO2 aus dem Betrieb von Kohlekraftwerken verpresst wird, Gaskraftwerke werden aber nicht explizit genannt.
Ja, das wäre wirklich krass, wenn damit die sogenannte Übergangstechnologie Gaskraftwerk, Achtung, Wortspiel, zementiert würde. Das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Aber das ist ja wirklich ein ganz, ganz kritischer Punkt. Deswegen, Jasmin, lass uns ein Zwischenfazit ziehen. Also wie beurteilst du denn CCS jetzt? Machen oder lassen?
Ja, und jetzt kommt das große Aber, das ich zu Anfang genannt hatte. CCS ist im gewissen Sinne nötig, um klimaneutral werden zu können. Und auch der Weltklimarat nennt den Einsatz zum Beispiel bei der Zementproduktion alternativlos. Allerdings nur im Zusammenspiel mit zum Beispiel der Umstellung auf emissionsfreie Energie und einer höheren Energieeffizienz. Und CCS ist absolut keine Alternative dazu, ganz schnell CO2 einzusparen. Also es ist im kleinen Stil nötig, aber tatsächlich nur für die unvermeidbaren Restemissionen und nicht für CO2 aus Gaskraftwerken zum Beispiel.
Jasmin, ich glaube, dein Aber ist deutlich geworden. Erstmal herzlichen Dank für die ganzen Informationen.
Hat mich sehr gefreut.
Angenommen, wir machen das, was Jasmin sagt und verpressen in der deutschen Nordsee wirklich nur die Restemissionen. Dann bleibt ja die Frage, ist das dann aber wirklich sicher? Darüber wollte ich mit jemand sprechen, der das seit fast 20 Jahren erforscht, Klaus Weimer nämlich. Und ich habe ihn angerufen, kurz nachdem die Entscheidung für das Gesetz im Bundesrat gefallen war. Hallo Herr Wallmann.
Ja, schönen guten Tag.
Sie halten die Anwendung von CCS aus Klimaschutzgründen ja für unumgänglich und haben auch die Bundesregierung immer dahingehend beraten. Nun ist der Weg für CCS in Deutschland tatsächlich frei. Freuen Sie sich?
Ja, ich denke, das ist ein guter Schritt, dass wir jetzt dafür einen rechtlichen Rahmen haben. Und dann muss eben im nächsten Jahr darüber diskutiert werden, im Rahmen der Carbon Management Strategie, wofür wir das eigentlich anwenden wollen. Wobei ich der Meinung bin, dass wir es wirklich nur da anwenden sollten, in den Sektoren, wo wir keine Alternativen haben, wo wir Emissionen nicht mit erneuerbaren Energien vermeiden können. Das ist im Wesentlichen Zement, Kalk und Müllverbrennung.
Dann kommen wir doch mal zur Speicherung im Meer. Deswegen wollte ich auch gerne mit Ihnen sprechen, weil Sie das ja sich ganz genau angeschaut haben. Zum einen die Verpressung vor der Küste von Norwegen. Wenn ich das richtig erinnere, waren Sie vor Ort und haben geguckt, ob es Leckagen gibt. Was haben Sie denn da festgestellt?
Genau, also wir haben uns das sehr genau angeschaut, schon vor mehr als 10 Jahren in einem großen EU-Projekt, das ich geleitet habe. Und da haben wir eben festgestellt, dass es da keine CO2-Emissionen gibt. Weder am Sleipner-Projekt in Norwegen, in der Nordsee, noch in der Barentssee beim Snøhvit-Projekt. Also da kommt nichts raus. Allerdings finden wir im Umkreis dann auch leckende Bohrlöcher, aus denen also Erdgas jetzt entweicht. Das ist einer der Schwachpunkte. Das ist auch eine der Dinge, auf die man sehr genau achten muss, wenn man dann in der deutschen Nordsee CO2 verpressen will.
Wenn ich das richtig verstehe, könnte es ja auch sein, also denken wir jetzt mal in der Dimension des Exportes und diese Bohrlöcher vor Norwegen, dass wenn man da jetzt CO2 verpresst, dass das auch hinauslecken könnte. Und Sie haben ja, glaube ich, untersucht, was die Folgen wären, indem Sie auch mal ganz kontrolliert CO2 freigesetzt haben in der Nordsee. Vielleicht können Sie uns das nochmal schildern.
Also wir sehen, dass diese Bohrlöcher an den Bohrlöchern typischerweise so ein paar Tonnen Erdgas pro Jahr entweichen. Und dann haben wir mal so einen Worst Case angenommen und haben gesagt, da kommen jetzt 50 Tonnen CO2 pro Jahr raus aus so einem Bohrloch und haben eine entsprechende Menge an CO2 freigesetzt vor Norwegen in diesem Sleipner-Gebiet, um zu gucken, was dann eigentlich der Schaden ist im Ökosystem. Und wir sehen dann schon den Schaden, der entsteht dadurch, dass eben das CO2, was da am Meeresboden rausblubbert, sich im Wasser auflöst. Das Wasser wird sauer und das saure Wasser schädigt die Ökosysteme unten am Meeresboden. Allerdings ist die Fläche, auf der dann dieser Schaden entsteht, erstaunlich klein. Das war in unserem Experiment nur etwa so 50 Quadratmeter. Das ist also eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung. Das ist also wenig. Das liegt einfach daran, dass ohnehin wir sehr viel CO2 im Nordseewasser haben, aus natürlichen Quellen, zum Teil auch aus der Atmosphäre, also menschengemachtes CO2. Außerdem haben wir starke Tideströmungen, hohe Hintergrundkonzentrationen. Und das führt dazu, dass eben die Schadensfläche, die man hat, wenn es leckt, überschaubar ist. Das war für uns sehr beruhigend. Das heißt, selbst wenn was schief geht, ist der Schaden im Ökosystem nicht groß.
Und wie groß wäre der Schaden mit Blick auf unser Ziel, nämlich mit Blick auf Klimaneutralität? Also würden Sie da auch sagen, ja, das ist aber so wenig und es löst sich im Meerwasser, dass das dann eben nicht in die Atmosphäre kommt? Oder wie ist das?
Ja, also wir müssen uns die relativen Raten anschauen. Also vor Norwegen etwa wird so knapp 1 Million Tonnen CO2 verpresst in diesem Sleipner-Projekt. Wenn dann davon 1 oder 2 Tonnen pro Jahr entweichen, dann ist das nur ein Millionstel Teil. Das ist also nicht wirklich relevant für die Speicherintegrität und für die Treibhausgasbilanzen. Dennoch sollte man das vermeiden. Das ist auch bei uns in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Also bevor eine Firma in der deutschen Nordsee CO2 verpressen darf, müssen sie sich ganz genau anschauen, wie sieht es denn da mit den Bohrlöchern aus. Wenn sie feststellen, dass die undicht sind, dann müssen sie die nachträglich abdichten.
Und glauben Sie, das gilt dann in Anführungsstrichen für immer? Weil viele machen sich ja Sorgen wegen der sogenannten Ewigkeitsrisiken. Wir lagern da was ein und wir hoffen, dass es da Hunderte, Tausende von Jahren bleibt. Sollte es da nochmal im Nachgang regelmäßige Kontrollen geben? Kann man das überhaupt bewerkstelligen?
Ja, also die Firmen, die das dann machen wollen, die haften für mindestens 40 Jahre, nachdem die Speicher geschlossen sind. Das heißt, sie müssen auch danach noch überwachen und wenn dann noch was rauskommt, dann müssen sie das auch entsprechend bezahlen. Und wenn sie dann irgendwann die Verantwortung abtreten an den Staat, müssen sie unter Umständen auch einen Kapitalstock hinterlegen, falls eben während dieser Zeit es zu Problemen gekommen ist. Also die Haftung liegt dann am Ende bei den Firmen, die das machen. Das ist auch sinnvoll so. Und man muss wissen, dass das Risiko eigentlich während des Betriebs am höchsten ist. Also wenn man das verpresst, dann steigt der Druck da unten in diesen Lagerstätten an. Und je höher der Druck ist, desto höher ist das Risiko, dass was rauslecken kann. Und dieser Druck, der fällt dann hinterher relativ schnell ab. Also nach 40 Jahren ist dann der überwiegende Teil dieses Druckanstiegs schon wieder weg. Das heißt, dann ist das Risiko, dass noch was rauslecken kann, deutlich geringer als während der Betriebsphase.
Sie haben gerade ganz zu Anfang schon angesprochen, dass noch nicht alles im Gesetz, was jetzt verabschiedet wurde, geregelt ist, sondern es kommt eben auch auf die Carbon Management Strategie an. Was muss denn da noch geregelt werden, wo Sie sagen, das sind jetzt eigentlich die wichtigsten Punkte, das ist das, was jetzt ansteht?
Ja, also die entscheidende Frage ist, wofür wollen wir CCS überhaupt einsetzen? Meiner Ansicht nach sollten wir das begrenzen auf die schwer vermeidbaren Emissionen. Aber es gibt eben auch durchaus Industrieinteressen, zum Beispiel CCS für blauen Wasserstoff einzusetzen. Das heißt, da ist es zurzeit so, dass wir etwa in Deutschland um die 20 Millionen Tonnen CO2 emittieren, dadurch, dass wir Wasserstoff herstellen aus Erdgas. Und das CO2, was da überbleibt, wird einfach emittiert. Man kann das auch verpressen, dann produziert man eben blauen Wasserstoff. Das ist eine Möglichkeit. In anderen Ländern wird das auch gemacht. Und da gibt es industrielle Interessen und auch im Ministerium ist man da wahrscheinlich relativ offen. Das Problem ist nur für uns dann eben, dass wir mit den Speicherkapazitäten nicht mehr auskommen in Deutschland. Und ein weiteres Problem, was wir haben, ist, dass wir das Erdgas für den blauen Wasserstoff in Zukunft eben zunehmend aus den USA beziehen werden. Die Europäische Union hat sich in den Zollverhandlungen mit der Trump-Administration darauf verständigt, dass wir Unmengen an Energie, das heißt vor allen Dingen Flüssigerdgas, LNG, aus den USA importieren. Das wird also in Zukunft der Markt immer mehr auch von amerikanischem LNG mitbestimmt sein. Und das wird in den USA mit sehr hohen Methanemissionen produziert. Die verlieren da 1 bis 2% von dem Erdgas als Methan und emittieren das in die Atmosphäre, schon bevor das dann exportiert wird oder in Deutschland importiert worden ist. Das heißt, das ist sehr stark mit Treibhausgasemissionen belastet. Methan ist ein Treibhausgas, das etwa 80 Mal stärker ist als CO2. Wenn man dann 1 oder 2% verliert, hat man also den Klimaschaden, den man auch mit CCS nicht wieder reparieren kann. Deswegen macht es eben keinen Sinn, aus diesem Erdgas dann blauen Wasserstoff herzustellen.
Und Sie sagen, im Ministerium ist man für diese Möglichkeit, CO2 aus blauem Wasserstoff zu verpressen, aber wahrscheinlich offen. Wo liegen denn jetzt Ihre Hoffnungen, dass das eben nicht passiert und CCS wirklich nur für die sogenannten unvermeidbaren Restemissionen verwendet wird?
Ja, das ist letztendlich auch eine Frage nach dem Hochlauf des grünen Wasserstoffs. Ich hoffe, dass die Bundesregierung dazu steht, tatsächlich diesen grünen Wasserstoff hochlaufen zu lassen, also mehr Wasserstoff aus erneuerbaren Energien herzustellen ohne Erdgas. Ich hoffe, dass das passiert. Sicher bin ich mir aber nicht.
Müssen wir wohl abwarten. Ich bedanke mich erstmal herzlich für das Gespräch.
Dankeschön.
Wallmann glaubt übrigens, dass es noch bis 2035 dauern wird, bis tatsächlich das erste CO2 in der deutschen Nordsee verpresst wird. Und ich denke, eins ist auch im Gespräch mit ihm sehr deutlich geworden. Die wichtigste Frage ist, was verpressen wir da am Ende im Untergrund? Nehmen wir weiterhin alle Anstrengungen auf uns, um klimaschädliche Emissionen zu vermeiden und verpressen wirklich nur das CO2, das dann noch übrig bleibt? Dann kann CCS eine echte Hilfe sein. Wie übrigens auch sogenannte natürliche CO2-Senken, wie Moore oder Wälder, die CO2 eben auf natürlichem Wege binden. Auch dazu hört ihr demnächst bei uns mehr. Unsere nächste Podcast-Folge kommt in 2 Wochen. Mit einem Kanalabo werdet ihr automatisch darüber informiert. Für die Zwischenzeit empfehlen wir euch unseren Newsletter. Darin gibt es jede Woche eine eigene spannende Geschichte und zusätzlich Infos zu Klimarecherchen aus der ganzen ARD. Anmelden könnt ihr euch unter mdr.de/klima. Und wie immer habe ich zum Schluss natürlich auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Erst einmal sage ich aber danke fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.
Fucked Up meets Science Slam. Wir von Fucked Up, eine Woche Wissenschaft, nehmen uns jede Woche die skurrilsten Studien, die beklopptesten Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Erkenntnisse fürs nächste Partygespräch vor. Und wir haben jetzt den Science Slam zu Gast. Der findet eigentlich auf einer Bühne statt.
Dann gibt es beim Science Slam eigentlich nur 4 wichtige Regeln. Erstens, es muss immer eigene Forschung sein. Die Menschen, die hier oben stehen, sprechen immer über eigene Forschung. Zweitens, wir haben einen 10-Minuten-Zeitslot. Das gilt es also in unter 10 Minuten zu machen. Drittens, es ist alles erlaubt. Im Gegensatz zum Poetry Slam darf man tatsächlich auch tanzen, singen, Ukulele spielen, Assistentis auf die Bühne bitten, Experimente machen. Und ganz wichtig, das Publikum ist die Jury.
Und dann hört sich das ungefähr so an.
Das hier ist 1 Wasser. Das hier sind 2 Wasser.
Die Soziologie wird häufiger mal so als ein Laberfach dargestellt. Aber auch wir haben wissenschaftlich erprobte Methoden, mit denen wir Gesellschaft untersuchen können.
Also davon hängt auch heutzutage immer noch ab, zum Beispiel, ob man Kinder- oder Prostatakrebs kriegen kann.
Passt zu uns. Deswegen kommt der Science Slam jetzt zu Fucked Up, eine Woche Wissenschaft. 4 Folgen, 4 Slammys und ihr stimmt ab. Fucked Up meets Science Slam. Jetzt im Feed von Fucked Up in der ARD Audiothek und überall, wo ihr eure Podcasts hört.